Deutschlandfunk. Der Tag.
Wahlkampf-Endspurt in Nordrhein-Westfalen. Und wenn ihr mich fragt, was da so hängen geblieben ist, dann kommt in meinem Kopf immer so dieses komische Geräusch. Ja, ist gut jetzt, man versteht ja auch nichts. So wurde die Bundesaußenministerin letztes Wochenende in Köln empfangen. Und das ist leider so ein bisschen der Sound des Wahlkampfs. Es wurde viel niedergeschrien, mit Eiern geworfen und auch mit reichlich Schmutz. Aber ist auch thematisch was hängen geblieben? Reicht das für das Kreuzchen am Sonntag? Reden wir gleich drüber. Und dann wünsche ich mir eigentlich ziemlich selten, nochmal 18 zu sein. Aber wenn es dann 20.000 Euro vom Staat bar auf die Kralle gäbe, ja. Das ist die Idee eines Grunderbes, das gerade diskutiert wird. Wieder einmal, ist es gerecht oder sozialistischer Irrsinn? Auch darüber sprechen wir gleich. Und dann greife ich nochmal ein Thema aus der vorletzten Episode auf. Da ging es hier darum, was es mit Kindern macht, die Opfer von Grooming und von sexualisierter Gewalt im Netz werden. Und nach dem Gespräch mit einer Kinderschützerin, da kam viel Feedback rein, dass das Thema eigentlich zu wichtig und zu komplex ist, um es nicht auch nochmal mit einem Datenschützer zu besprechen. Sehe ich ganz genauso und deshalb mache ich das gleich mit dem Chaos Computer Club. Also drunter mache ich es dann auch jetzt nicht. Der Tag am Freitag, den 13. Mai 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Ja, so ein bisschen habe ich immer noch ein Piepen auf dem Ohr, aber ich will mich nicht beschweren. Felicitas Böselager, du machst das als NRW-Korrespondentin ja seit Wochen mit. Dieses Geschreie im Wahlkampf an den Ständen und auch die ganz anderen schrillen Töne in diesem Wahlkampf-Endspurt. Sag mal, das macht doch auch keinen Spaß, oder? Was ist denn da eigentlich los in NRW?
Ja, es war eigentlich ziemlich unerträglich, dieser Soundtrack im Wahlkampf. Es war egal, ob ich in Paderborn war, in Düsseldorf, in Wuppertal oder in Köln. Es wurde überall eben so gepfiffen und gebrüllt. Und zum Beispiel bei einem Auftritt in Olpe von Wüst und Söder, da stand, und Merz, da stand irgendwann so eine weinende Jugendliche neben mir, die sich gar nicht beruhigen konnte, hat geheult, geheult, geheult und hat mir dann gesagt, dass es sie so unglücklich macht, dass die Menschen nicht zuhören und dass sie die anderen so stören. Und sie konnte einfach nicht aufhören zu heulen. Und ehrlich gesagt, ich konnte sie verstehen. Also diese absolute Diskursverweigerung, das ist wirklich sehr anstrengend. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie mich in so einem Kommentarspaltenlabyrinth im Internet verirrt habe und da nicht mehr rauskomme. Und das Interessante war dann auch die Mischung der Menschen, die da gepfiffen und geschrien haben. Da waren die einen gegen den Krieg, die anderen waren gegen Corona-Maßnahmen, die ja gerade gar nicht mehr gelten. Andere hatten irgendwelche total absurden religiösen Sprüche auf ihre Pappschilder geschrieben. Und so war es irgendwie so eine ganz eigenartige Mischung aus Leuten. Die Kollegin Mariam Lau von der Zeit hat sie gerade die Alleshasser genannt. Und das trifft es eigentlich ganz gut.
Das sind ja die sozusagen auf der Rezipientenseite, ne? Also die potenziellen Wählerinnen und Wähler. Aber auch im Wahlkampf unter den Politikern und Politikerinnen, da ging es ja schon zur Sache. Das war ja quasi ein Zweikampf zwischen CDU und SPD, muss man sagen, hat sich darauf sozusagen fokussiert. Was waren denn da so die, ja, ich sag mal, Highlights oder Lowlights im Wahlkampf?
Ja, es gab eine Zeit im Wahlkampf, die eine ziemliche Schlammschlacht wurde, das muss man schon so sagen. Also das begann mit dem sogenannten Mallorca-Gate. Da musste ja 5 Wochen vor der Wahl die Umweltministerin Ursula Hein-Esser von der CDU zurücktreten, weil sie während der Flut vergangenes Jahr auf Mallorca war und über diesen Mallorca-Aufenthalt, ich sag's mal vorsichtig, im Untersuchungsausschuss nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Und nach ihrem Rücktritt ging es dann richtig los mit der Schlammschlacht. Dann hat die SPD einen Fragenkatalog an die Staatskanzlei geschickt und wollte zum Beispiel wissen, ob und wann der Ministerpräsident gewusst hat, dass Ursula Hein-Esser 9 und nicht 5 Tage auf Mallorca war und dass sie da den Geburtstag ihres Mannes gefeiert hat mit anderen Kabinettsmitgliedern. Und dann kam raus, dass ein SPD-Mitarbeiter der 16-jährigen Tochter von Ursula Hein-Esser eine Kontaktanfrage auf Instagram gestellt hat. Das ist ja auch wirklich total unmöglich, da die Kinder reinzuziehen. Aber das hat die CDU dann gleich zu einer Ausspähaffäre stilisiert, was ja auch irgendwie drüber war. Dann wurde die SPD wieder ein bisschen kleinlauter. Dann hat die CDU nochmal nachgelegt und einen Fragenkatalog an die SPD geschickt. Das war der Fraktionsvorsitzende der CDU, Bodo Löttgen. Und da ging es um die Russland-Beziehungen der SPD. Da wollte Löttgen zum Beispiel wissen, ob Thomas Kutschaty sich mit Sputnik V hat impfen lassen. Also das trieb dann wirklich skurrile Blüten. Hat sich aber, muss man sagen, in den letzten 2 Wochen ist die Debatte sachlicher geworden. Wahrscheinlich auch, weil alle Seiten gemerkt haben, dass es also bei so einer Schlammschlacht am Ende eigentlich nur Verlierer gibt.
Und ich habe jetzt aufmerksam zugehört, du hast auch eher quasi immer von der CDU und der SPD gesprochen und gar nicht mal unbedingt von deren Spitzenkandidaten. Also die Schlammschlacht hat ja offensichtlich eher in der zweiten Reihe stattgefunden. Ansonsten sind da ja Hendrik Wüst, der amtierende Ministerpräsident von der CDU, und wir haben auf der anderen Seite Thomas Kutschaty, den SPD-Oppositionsführer. Die haben sich dann eher so staatsmännisch gegeben, ne?
Ja, also das kann man echt so sagen. Keiner von beiden hat sich da in diese Schlammschlacht eingemischt, die sich dann auch zum Teil auf Twitter abgespielt hat. Aber es war sehr auffällig. Also die waren beide sehr ernst, haben einen wirklich sehr, sehr, also so ernsten Wahlkampf geführt und haben sich auch gegenseitig kaum attackiert. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass einer von beiden mal den Namen des anderen in den Mund genommen hat. Also es war so, als ob beide zeigen wollten, dass sie kein Interesse am Streit haben, dass sie diejenigen sind, die das Land zusammenhalten können, gerade jetzt, wo die Stimmung so aufgeheizt ist. Und wie wir es ja auch am Anfang schon besprochen haben, also in diesem ganzen Lärm und diesem extrem vom Ukraine-Krieg überschatteten Wahlkampf, wollten die beiden Zuverlässigkeit signalisieren. So kam mir das vor, und die Finger, also Pfoten von solchen dreckigen Wahlkämpfen lassen, ja.
Jetzt saß ich letztens zufällig beim Zahnarzt, wie es so immer ist, und hatte auf einmal die Bunte in der Hand. Das passiert ja auch immer nur
ganz
da.
Ganz zufällig.
Und da habe ich doch das ein oder andere Private über die beiden erfahren. Also Dinge, die ich eigentlich nie wissen wollte. Aber was steckt denn hinter der Strategie, da so viel Privates auch rauszuhauen?
Ja, das war so bemerkenswert in diesem Wahlkampf. Also Wüst hat ständig von den kurzen Nächten erzählt, die er gerade hat, weil seine Tochter zahnt. Kutschaty hat sich filmen lassen, wie er Pfannkuchen wiederum auch für seine Tochter macht. Und beide haben in der Bunten über die Liebe zu ihren Ehefrauen gesprochen. Und dahinter steht schon die Strategie, sich nahbar zu zeigen, auch bodenständig. So, meine Tochter zahnt, ich habe Probleme wie ihr auch. Andererseits versucht man ja irgendwie mit so einem Interview in der Bunten auch einen gewissen Glamour-Faktor herzustellen. Also als handele es sich hier irgendwie um Royals oder um Obamas. Aber ganz sicher steht da die Strategie dahinter, bekannter zu werden. Denn eigentlich ist so eine Landtagswahl ja, das haben wir jetzt auch bei den letzten zwei Landtagswahlen gesehen, auch eine Personenwahl. Und da waren hier in NRW aber ganz andere Voraussetzungen, weil sowohl Kutschaty als auch der Amtsinhaber Wüst eigentlich beide relativ unbekannt waren. Wüst ist ja ungefähr erst seit 200 Tagen Ministerpräsident und hatte jetzt nicht so einen Amtsbonus, wie zum Beispiel Günther den zuletzt hatte. Und Kutschaty, der war zwar schon mal Justizminister, und zwar 7 Jahre unter Hannelore Kraft, aber trotzdem waren seine Bekanntheitswerte hier super gering, als bevor der Wahlkampf losging.
Jetzt komme ich natürlich aus NRW und bin auch keine 20 mehr. Also ich erinnere mich schon an Wüst, auch noch in anderen Funktionen. Und da fällt auf, dass er jetzt halt so dieses sehr Glatte irgendwie ausstrahlt und sehr akkurat. Und schon nochmal anders als der Ruf, den er sich so in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Stichwort Wadenbeißer fällt mir da ein.
Das ist, glaube ich, ein Trauma von diesem missglückten Wahlkampf von Armin Laschet, dem missglückten Bundestagswahlkampf, dem ja seine Öffentlichkeitswirkung im vergangenen Sommer komplett entglitten ist. Der hat ja gar kein Bild mehr von sich im Griff. Und so ist Wüst jetzt das andere Extrem, was dazu führt, dass es sehr schwer ist, diese Person Wüst zu greifen, weil alles so inszeniert zu sein scheint. Er kann aber, wenn die Kameras aus sind, dann doch flapsiger und schlagfertiger sein, als wenn er zum Beispiel auf einer Bühne steht. Dann ist er auch wortgewandter, weil manchmal im Fernsehen klingt er ja auch so abgehackt und geradezu hölzern. Und das ist so, als ob zwei verschiedene Wüsts unterwegs wären.
Dann haben wir auf der anderen Seite Kutschaty. Man konnte das ja gestern auch ganz gut in dem TV-Duell, die beiden mal in Gegenüberstellungen miteinander beobachten. Also schauen wir da nochmal auf die SPD. Da könnte man ja mal vermuten, also die haben sich vielleicht ein bisschen zu lange auf ihrem Kanzlerbonus ausgeruht, oder? Das ist ja doch jetzt klar so, dass die CDU zumindest nach aktuellen Umfragen vorne liegt.
Ja, also die SPD hat hier ja sogar in NRW jetzt mit Scholz plakatiert. Und diese Bilder, also dieses Fotoshooting für die Plakate, das war wohl kurz nach oder ungefähr in der Zeit dieser Zeitenwende-Rede, als man dachte, dass man jetzt mit Scholz richtig frischen Wind aus dem Bund mitnehmen kann. Und das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt ist ja die SPD im Bund abgesackt. Und trotzdem hält Kutschaty aber daran fest zu sagen, dass es ein Vorteil ist, dass er ein direkten Draht ins Kanzleramt hat, dadurch, dass er Scholz immer anrufen könnte und der Ministerpräsident sollte eben, der nächste Ministerpräsident sollte eben eine gute Beziehung zum Kanzler haben. Damit macht Kutschaty immer noch Werbung. Also diese Schicksalsgemeinschaft aus Scholz und Kutschaty, die haben sie jetzt am Ende nicht mehr aufgebrochen. Scholz kommt auch heute Nachmittag nochmal nach Köln zur Abschlusskundgebung der SPD. Und ja, man versucht immer noch mit diesem Kanzlerbonus Punkte zu machen,
wenn es ihn gibt, genau. Können wir noch mal festhalten jetzt zum Schluss. Also beide treten als Kümmerer auf. Ist ja interessant, dass hinter diesem ganzen, sozusagen dieser ganzen Fassade ja auch die Themen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Aber um welche Themen wollen Sie sich denn kümmern? Was war da im Wahlkampf jetzt sozusagen auf der Prio-Liste ganz oben?
Ja, bei Wüst ging es vor allem um sichere Arbeitsplätze. Das war wirklich das Top-Thema bei jeder seiner Rede. Und das liegt daran, dass dieser Wahlkampf so sehr vom Ukraine-Krieg überschattet ist und dass eben in NRW so viele UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen Energie brauchen. Das ist einfach ein sehr viele Unternehmen, die sehr energieintensiv sind hier in Nordrhein-Westfalen und die sich schlicht Sorgen um ihre Zukunft machen. Und das ist das Top-Thema gewesen, das muss man so sagen. Und da fallen dann die ganz klassischen landespolitischen Themen wie innere Sicherheit und Bildung irgendwie hinten über. Kutschaty, der hat schon versucht, auch mit Bildung Wahlkampf zu machen, auch mit Wohnungsbau, hat sehr auf soziale Themen gesetzt, auf Aufstieg durch Bildung zum Beispiel. Aber dann gibt es da auch Themen, wo große Einigkeit zwischen SPD und CDU ist und wo sich dann gar nicht so ein großer Wahlkampf daraus, kann da gar nicht draus entbrennen. Also die Ziele zum Beispiel bei der Bildung sind sehr ähnlich, auch machen sehr große Versprechen jetzt im Wahlkampf. Also von daher wäre es ganz gut für die Schulen in NRW, wenn diese Versprechen dann am Ende wirklich eingelöst werden.
Alles wird gerade irgendwie immer teurer und wir werden buchstäblich immer ärmer, um mal den Bundeswirtschaftsminister zu zitieren. Und das, obwohl die Steuereinnahmen nur so sprudeln. Um die größten Härten jetzt in Pandemie- und Kriegszeiten abzufedern, hat der Bundestag gestern ein sogenanntes Entlastungspaket beschlossen. Also Benzin soll zum Beispiel billiger werden, es gibt einen Kinderbonus und extra Geld für Energiekosten gibt es auch. Und während noch darüber diskutiert wird, ob das denn auch wirklich alles gerecht ist, da ploppt ein, ja, ich nenne ihn mal neuen Vorschlag auf. Alle 18-Jährigen sollen 20.000 Euro vom Staat bekommen, so eine Art bedingungsloses Grunderbe. Wladimir Balzer, Kollege aus dem Hauptstadtstudio. Das sind also dann 20.000 Euro einfach mal so als Startkapital fürs Leben. Bekommen die denn dann wirklich alle, also auch die von und zus mit reichen Eltern oder gibt es da irgendwo eine Grenze?
Also das soll auf jeden Fall pauschal sein. Man muss gleich dazu sagen, Carsten Schneider, Ostbeauftragter von der SPD, der das in einem Interview nochmal aufgegriffen hat, der präzisiert das nicht allzu sehr. Er greift da auch etwas auf, was es jetzt auch immer mal wieder gab in verschiedenen Formen. Geht ja auch ein bisschen in die Tendenz eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist ja auch eine Thematik, die da mit reinschwingt. Aber in diesem Fall, nein, 20.000 für jeden, der 18 wird. Also auch der spätere Millionenerbe würde 20.000 draufkriegen. Und das, ja, sagen wir mal so, ist schon durchaus etwas, gerade für Menschen, die eben keine Millionen erben, denen es vielleicht schlecht geht. Man könnte damit vielleicht zumindest den Beginn eines Studiums finanzieren. Man könnte vielleicht eine kleine Firma gründen. Es ist aber auch nicht überwältigend, wenn man sich das mal anschaut. Also mit der Inflation kann man schon mal über 7% abziehen, sind schon mal 1.400 Euro weg auf einen Schlag. Und um etwas Größeres zu finanzieren, vielleicht eine Immobilie in den großen Städten, wird es natürlich sowieso total eng. Das Ganze geht zurück auf ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und die beschreiben, dass das machbar wäre mit einer Erhöhung der Erbschaftssteuer oder einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Ja, das ist zumindest die Grundlage.
Jetzt kommt der Vorschlag ja interessanterweise vom Ostbeauftragten der Bundesregierung. Das ist Carsten Schneider von der SPD auch gerade. Wird damit also eine besondere Schräglage im Osten aufgefangen oder was steckt dahinter?
Ja, das würde ich schon sagen. Also nicht nur, dass er Ostbeauftragter der Bundesregierung ist, er ist auch SPD-Mann. Und natürlich steht die SPD vor einer wichtigen Wahl in Nordrhein-Westfalen. Das muss man auch immer im Hintergrund.
Deshalb.
Ja, gut, okay. Aber das ist ja eine Wahl im Westen. Wir wollten über den Osten reden. Und da gibt es verschiedene Punkte. Zum einen, die SPD im Osten ist zumindest auf Landesebene in Thüringen, von wo Carsten Schneider kommt, er kommt aus Erfurt, sehr, sehr schwach. Und dann, aber das ist der eigentlich wichtige Punkt, im Osten wird einfach kaum was vererbt. Die Vermögen sind deutlich kleiner als im Westen und das ist ein Problem, was sich eben auch immer wieder weitergibt, wenn man so will. Ja, immer wieder weitervererbt, dieses Problem. Da sammelt sich einfach nichts an über die Generationen. Im Westen konnte sich, nehmen wir mal vielleicht, ja, fast schon 4 Generationen entlang Vermögen aufgebaut werden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist durchaus schon eine historische Ungerechtigkeit, die auf der Hand liegt und die man eigentlich gerade auch in den Metropolen ganz gut beobachten kann. Und das ist ein politisches Problem, von dem sich eben viele erhoffen, die SPD könnte sich dieses Themas annehmen.
Mhm. Nun hast du die Schräglagen angesprochen, die sind eben auch im Westen ein Problem, und zwar insofern, als dass die Erbschaftssteuer an und für sich eben als nicht gerecht empfunden wird. Also dass eben auch die mit Omas Häuschen 40% an Steuern zahlen und die Superreichen aber eben gar nicht so super viel. Ne? Also da läuft auch einiges schief.
Naja, das ist eine Diskussion, die ja schon seit einiger Zeit geführt wird. Also nehmen wir mal, weil du gerade Erbschaft gesagt hast, Erbschaftssteuer, es geht. Gibt sie ja nur noch. Also ich meine, sie hat halt nur ein relativ geringes Aufkommen. Er sagt, Carsten Schneider, um ihn nochmal zu zitieren, er möchte diese Erbschaftssteuer erhöhen für die oberen 10%. Was er damit genau meint, ist nicht ganz klar, aber vermutlich meint er damit, dass sozusagen alles, was eben oben abgeschöpft wird. Also da reden wir von Vererbungen im hohen zweistelligen Millionenbereich, dass da noch mehr kommen könnte. Und es ist ja so, es gibt in Deutschland sehr hohe Freibeträge bei der Erbschaftssteuer. Die gehen bis zu 500.000 Euro. Aber dann geht es danach los. Also wenn wirklich richtig Vermögen da ist, in Schritten zwischen 7-30%. Diese 30% zahlt man dann, wenn man über 26 Millionen Euro erbt. Also das ist schon, glaube ich, ein großer Batzen Geld. Vielleicht meint er diese Bereiche dort, dass man da in dem Bereich erhöht, vielleicht auch 40%, vielleicht auch 50%, man weiß es nicht genau.
Aber das ist schon, um das zu klären, das ist schon auch seine Vorstellung davon, wie das Ganze finanziert werden soll, oder?
Das lese ich zwischen den Zeilen. Mhm. Und das ist das, was das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung auch schreibt, dass die Erbschaftssteuer, das schlagen die Wissenschaftler vor, eben erhöht wird und vor allem effektiver auch gemacht wird, sodass da einfach mehr bei rauskommt. Denn da kommen gerade mal, und das ist relativ wenig im Gesamtsteueraufkommen, 7-8 Milliarden Euro im Jahr zusammen. Das ist nicht allzu viel. Das ist eine politische Debatte, die lange geführt wird. Und dann natürlich die Vermögenssteuer, die gute alte Vermögenssteuer. Also die Älteren, die wirklich deutlich Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, die gab es ja nochmal in den 90er Jahren, die ist dann irgendwann ausgesetzt worden, betrug 1%. Und die steht ja eigentlich auch im SPD-Programm, die steht auch bei den Grünen mit drin, hat es aber nicht mehr in diese Ampelkoalition geschafft. Die FDP hat sie abgelehnt. Und das wird sie auch vermutlich tun, wir haben es ja auch schon gehört vom Bundesfinanzminister Christian Lindner, dass er kein großer Freund ist. Also
In den Informationen am Morgen.
Im wunderbaren Deutschlandfunk heute Morgen, bei Informationen am Morgen, wo er sich kurz drauf eingegangen ist. Und das wird sicherlich auch so bleiben. Also ich halte das nicht für sehr realistisch, dass es dieses, dieses Grunderbe, ja, oder dieses Sozialerbe im Laufe dieser Legislaturperiode in dieser Ampelkoalition geben wird. Man weiß es natürlich nicht. Aber ich halte es ehrlich gesagt eher für unwahrscheinlich. Mhm. Aber das ist eher so eine langfristige Diskussion, denke ich. Ne?
Ja, aber gut, du liegst da wahrscheinlich auch gar nicht so falsch, weil ich meine, das ist ein Vorschlag aus der SPD, aber der kommt ja selbst in der SPD nicht so wirklich gut an und sorgt dafür Irritationen.
Sogar dort. Ja. Also aber die Debatte ist da und ich finde das gut, dass die Debatte geführt wird, dass da auch ein Licht drauf geworfen wird, zum Beispiel eben auch auf die spezielle Problematik im Osten, dass dort eben Vermögen nicht genug aufgebaut werden konnte und auch im Moment nicht weiter aufgebaut werden kann.
Das waren schon eindrückliche Worte, mit denen die zuständige EU-Kommissarin die Gesetzespläne am Mittwoch vorgestellt hat.
It's not your fault. You are not alone. This proposal is about protecting you, rescue you, helping you. And to the perpetrators, we are coming for you.
Über diese Dimension des Grauens, da habe ich am Mittwoch hier im Podcast mit der Kinderschützerin Julia von Weiler sprechen können. Jetzt würde ich den Themenkomplex gerne ergänzen um ein Gespräch mit einem Experten für IT-Sicherheit, um eben genau zu schauen, welche Pläne die EU-Kommission vorgestellt hat. Es geht ja darum, flächendeckend die Kommunikation zu scannen, um gegen die Verbreitung und Vorbereitung von Missbrauchsbildern vorzugehen. Können wir jetzt machen mit Linus Neumann. Er ist Sprecher des Chaos Computer Clubs und gehört definitiv zu den Kritikern dieser Maßnahmen. Hallo Linus.
Hallo, freue mich über die Einladung.
Wir haben ja schon festgestellt, dass unsere HörerInnen relativ digital affin sind. Aber bei so einem Thema, da kann es trotzdem nicht schaden, wenn wir noch mal so ein bisschen abschichten, worum es hier eigentlich geht. Also lass uns vielleicht mal damit anfangen, um welche Art der Kommunikation es gehen soll, die dann eben in Zukunft gescannt werden soll.
Also entscheidend bei der Chatkontrolle ist, wir haben ja hier eine Überwachung, die soll auf den Geräten stattfinden. Bisherige Massenüberwachung findet eher zentral bei den Anbieterinnen statt. Und auf unseren Telefonen in der Regel dann selbst soll die Prüfung von Kommunikationsinhalten stattfinden und dann eben Dateien bei Verdachtsfällen direkt ausgeleitet werden. Das heißt, wir haben eine umfassende und anlasslose Überwachung, nicht nur irgendwo, sondern sogar direkt auf unseren Geräten. Damit haben wir natürlich eine Verletzung oder einen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis und einen Eingriff in das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Deswegen war diese Technologie auch bis zum April 2021 nicht nur nicht erlaubt, sondern spezifisch verboten. Da wurde also die E-Privacy-Richtlinie 2021 geändert, um das, was aus guten Gründen verboten war, überhaupt erstmal möglich zu machen. Und jetzt soll es sogar verpflichtend werden.
Lass mich da nochmal nachhaken. Also es soll um WhatsApp, um Signal, um Messenger-Dienste gehen, aber ja auch um Kommunikation zum Beispiel beim Gaming, ne, um das nochmal gesagt zu haben. Und du hast jetzt den Punkt angesprochen, der zielt ja auf die Verschlüsselung, um die es da eben dann auch, also die dann sozusagen umgangen werden soll. Verstehe ich richtig, ne? Wenn du sagst, dass direkt auf den Geräten eben gescannt werden soll. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Ja, also für die Massenüberwachung ist natürlich Verschlüsselung ein Problem. Genau deswegen verwenden wir die ja auch. Früher hätte man sich potenziell entschieden, solche Prüfungen auf dem zentralen Servern des Kommunikationsdienstes zu unternehmen. Das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn die Inhalte verschlüsselt sind. Deswegen möchte man diese Überwachung jetzt auf den Geräten machen, also vor und nach der Verschlüsselung.
Und wenn dann da was gefunden wird, was potenziell verboten ist, wann wird dann entschieden, ob das illegal ist? Also wohin wird das geleitet sozusagen für diese Prüfung?
Das Gerät soll das dann ausleiten an eine neu zu schaffende EU-Behörde, die alle diese Meldungen bekommt. Also das bedeutet, wir haben einen Filter, von dem wir nicht wissen, wie er funktioniert. Ein Filter, der fehlerhaft ist und der, wenn er fälschlicherweise oder korrekterweise anschlägt, unsere Kommunikationsinhalte an eine Strafverfolgungsbehörde liefert zur Prüfung. Und das beinhaltet nicht nur Bilder, sondern auch Text. Ja, bei Bildern ist es ja sowas, wenn man jetzt sagt, ein bekanntes Bild, das in irgendeiner Datenbank steht, das kann man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit richtig erkennen. Ja. Ein unbekanntes Bild zu erkennen, ob das jetzt illegal ist oder nicht illegal. Das ist natürlich eine sehr viel schwierigere Aufgabe, wenn man sagt, das soll ein Computer machen mit künstlicher Intelligenz auf meinem Gerät. Und wenn es dann noch um Text geht, also das sogenannte Grooming, Anbahnungsversuche, dann werden die Erkennungsraten noch schlechter. Microsoft erreicht da sowas wie 88%. Das bedeutet also, dass 12% Fehlerwahrscheinlichkeit sind. Das gerechnet auf Milliarden Nachrichten, die Menschen sich in der Europäischen Union täglich schicken, haben wir Unmengen an Nachrichten, die da ausgeleitet werden. Und das heißt, wir können einfach nicht mehr darauf vertrauen, dass wir als Journalistinnen, als Aktivistinnen, als Anwältinnen und einfach auch nur als Grundrechtsträgerinnen der Europäischen Union vertraulich kommunizieren können.
Ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber ich würde da trotzdem nochmal ein bisschen als ja quasi fachfremde Journalistin nachfragen wollen. Wieso ist das so schwierig, sowas wie, das ist ein Foto von einem Kind oder das sind sexuelle Inhalte, meinetwegen jetzt verbalisiert, runtergeschrieben oder so. Also da klingt ja dann die künstliche Intelligenz irgendwie nicht so intelligent, wenn die das gar nicht rausfiltern kann. Warum geht das nicht?
Also sie kann es, aber natürlich immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind unter Laborbedingungen potenziell vielleicht beeindruckend und vertretbar. Aber die Fehlerquoten, selbst geringste, machen halt bei der schieren Menge der Prüfungen Tausende bis Zehntausende oder Hunderttausende fälschlich gefleckte Nachrichten.
Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund irgendwie Nudes austauschen wollen würde, dann könnte es sein, dass irgendein EU-Beamter, der dann in dieser neu geschaffenen Behörde sitzt, die irgendwann in Händen hält und erstmal gucken muss, darf die Zerbak das oder nicht?
Je nachdem, wie dieses Bild gestaltet ist, wäre es ja schon für einen Menschen sehr schwer, dort ein Alter zu schätzen. Entsprechende große Schwierigkeiten hätten Computer. Und entsprechend viel wäre spezifisch bei dieser Form der vertraulichen Kommunikation die Fehlerrate. Ja. Und das wäre natürlich dramatisch für alle Menschen. Schon heute ist es ja so, dass ein größerer Teil der Ermittlungsverfahren wegen der Verbreitung von jugendgefährdendem oder jugendverletzender sexueller Darstellungen sich gegen Jugendliche richtet, ja, die hier vermutlich auch im konsensuellen Bereich unterwegs sind und sicherlich nicht die Menschen sind, von denen nun gesagt wird, Perpetrators were coming to get you. Ja?
Okay, ja, das klingt ja wirklich so, als kämen wir da zu einem Punkt, an dem ja Politik und Leute, die sich irgendwie mit Digitalem auskennen, schon seit Jahren irgendwie sind, an der sogenannten Quadratur des Kreises. Also warum ist es nicht möglich, dass man einen Mechanismus eben entwickelt, der sich nur auf einzelne Verdächtige konzentriert und eben nicht auf alle NutzerInnen?
Doch, das wäre möglich. Und ja? Sorry, wenn ich da mal einhake. Ja, und das gerne. Ist auch das Katastrophale an diesem Vorhaben. Kriminelle tauschen dieses Material einfach nicht über Messenger aus. Das ist bekannt. Sie betreiben Foren im Darknet und halten dann verschlüsselte, also auf Dateiebene verschlüsselte Bildersammlungen im öffentlichen Internet vor. Diese sind der Polizei auch bekannt und die Polizei löscht sie noch nicht einmal. Das heißt, das schon heute gängige Vorgehen der Kriminellen wird von dieser Chat-Kontrolle nicht berührt. Die machen ganz einfach weiter wie vorher. Denen wird überhaupt keinen stärkeren Verfolgungsdruck. Gleichzeitig das, was sie heute schon tun, verfolgt die Polizei nicht nennenswert. So haben im Jahr 80.000 Links gemeldet, die teilweise seit Jahren Polizei bekannt waren. Die Polizei hat Ressourcen und diese Journalistinnen von NDR und Spiegel haben das innerhalb von 24 Stunden in der Regel von den betreibenden Dienstleistern löschen lassen, was die Polizei jahrelang hat liegen lassen. Das bedeutet, diese Chatkontrolle betrifft nun Milliarden von Nachrichten von Millionen von EU-Bürgerinnen, während die Pädokriminellen schon heute anders agieren und ihr Raum in keiner Weise eingeschränkt wird. Und das ist ja das Fundamentale hier. Nicht nur ein völlig irrer Glauben an technologische Versprechen, die nicht haltbar sind, sondern noch dazu an einer Stelle zu suchen, wo man es kann und nicht da, wo es notwendig wäre.
Den Punkt verstehe ich total gut. Und trotzdem will ich nochmal ergänzen, dass natürlich das ein Riesenproblem ist. Also, dass diese Bilderflut, das sagen ja auch die Ermittler selber jetzt, also bringt uns vielleicht nicht unbedingt weiter, einfach nur mehr Material zu haben. Auf der anderen Seite scheitert doch die erfolgreiche Strafverfolgung auch oft daran, dass Anbieter die Namen zum Beispiel nicht rausrücken oder Beweise nicht vernünftig gesichert werden können. Also, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der ganz große Wurf ist, aber muss man nicht angesichts der Dramatik des Problems doch sagen, also jedes bisschen hilft und vielleicht haben wir an der Stelle zumindest die Chance, dann Namen und Tat, also Täter und Tat zusammenzubringen?
Ja, aber wenn doch die Menschen das da nicht tun, dann ändere ich ja nichts an der Dramatik meines Problems, wenn ich jetzt an der falschen Stelle suche, massive Grundrechtseinschränkungen vornehme und schon klar vor der heutigen Tätigkeit der Kriminellen keine Erfolgsaussicht gegeben ist.
Also soweit ich jetzt diesen Entwurf, auch wenn er lang ist, verstehe, ist das ja alles noch gar nicht ausdefiniert. Und es müssen ja vor allen Dingen jetzt auch erstmal die Mitgliedsländer zustimmen. Und auch Deutschland müsste ja auch erst nochmal zustimmen. Und was bisher aber ja auch drin steht in dem Entwurf, ist, dass eben Vorkehrungen getroffen werden sollen, um das eben zu limitieren. Ne? Das ist so ein Wort. Oder um da gezielt vorzugehen, minimal. Gibst du gar nichts drauf, dass das so kommt?
Nein, da gebe ich überhaupt nichts drauf. Also wir haben erstens, klar, Deutschland muss sich dagegen positionieren, ist auch eine sehr spezifische, klare Absage gegen diese Technologie im Koalitionsvertrag. Nancy Faeser scheint das noch nicht ganz mitbekommen zu haben.
Recht auf Verschlüsselung, ne? Steht da drin.
Selbstverständlich. Und es gibt auch eine konkrete Ablehnung dieser Technologie. Mhm. Ja, also nicht nur allgemein Recht auf Verschlüsselung, sondern wir lehnen das spezifisch ab. Da muss sich natürlich die deutsche Politik besinnen. Wir haben aber hier eigentlich das Problem, dass natürlich Menschen in Anbetracht schwerer Verbrechen bereit sind, sehr weit zu gehen. Und es ist ja nicht so, als wäre ich nicht potenziell, vielleicht sogar diskussionsbereit, diese Grundrechtseinschränkungen in Erwägung zu ziehen, so sie denn eine Erfolgsaussicht hätten. Aber was der große Fehler an dieser Debatte ist, diese Maßnahme hat einen massiven Kollateralschaden und sie wird der schon heute existierenden Kriminalität in diesem Bereich keine Einschränkungen hinzufügen.
Aber Linus, ganz im Ernst, dann liegt doch die Frage nahezu auf der Hand, warum? Also wenn da Politik und Experten so lange schon im Austausch sind, es andere Möglichkeiten gibt, jetzt an der falschen Stelle gesucht wird, warum ist das so? Wie erklärst du dir das?
Also es ist nicht das erste Mal, dass Ursula von der Leyen so etwas macht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht auf bei einer naiven Betrachtung durch eine Politikerin diese Geschichte, wir tun etwas gegen Kindesmissbrauch, eigentlich als ein No-Brainer dasteht und dass man da natürlich auch politisch ein Interesse hat zu sagen, wir greifen da jetzt hart durch. Das ist ja das, was wir gerade sehen. Die möchten da gerade im Prinzip Punkte abräumen bei der Wählerschaft, um zu sagen, hier, das ist ein Problem, da sind wir uns alle einig und da greifen wir jetzt mal richtig hart durch. Das entbindet aber natürlich nicht von der Sorgfaltspflicht, dies dann auch zielführend zu tun. Und diese Sorgfaltspflicht sehen wir regelmäßig unter die Räder kommen, wenn es um solche sehr wichtigen Fragen geht, an die, wo wir einen breiten gesellschaftlichen Konsens und gesellschaftlichen Ziel haben, dieser schweren Kriminalität ein Ende zu bereiten. Das ist dann für opportunistische Politikerinnen offenbar auch relativ egal ist, ob das, was man da macht, zielführend ist oder nicht. Das ist aber natürlich für die betroffenen Opfer und für die Täter, die potenziell eben keinen höheren Druck der Strafverfolgung spüren, ein fatales Signal, wenn so mit einem so wichtigen Themenbereich umgegangen wird.
So, und den Abspannen möchte ich einfach nochmal nutzen, um zu sagen, danke, danke fürs Feedback, fürs Schreiben, für die Kritik auch und für die Anmerkung, dass da einfach noch was fehlt bei diesem komplexen Thema. Das ist hiermit der Beweis einmal mehr, dass wir auch lesen, was ihr uns schreibt. Und wenn wir gut drauf sind und auch ein bisschen Platz im Podcast haben, also bitte mehr davon an die bekannte Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Sarah Zerback, sag danke und tschüss.